Ja, erstmal so ein bisschen vorweg, bevor wir dann zum letzten Album kommen, Streetlife, das ja nicht mehr so ganz brandfrisch ist. Also ich glaube, im November 2014 kam es raus, also ist auch schon eine Weile her. Wahrscheinlich seid ihr schon an den neuen Sachen dran, möglicherweise. Aber erstmal nochmal so zu eurer Verortung, weil ihr habt ja doch eine ganz schöne, ja fast schon so eine Art Wandel durchgemacht. Ihr habt angefangen 2003 eher halt mit diesem klassisch deutschen Indie-Rock, so habe ich euch auch kennengelernt. Und seid dann immer mehr zu diesem experimentellen, elektronischen mittlerweile und auch ja dieses Krautrockige gekommen. Jetzt wäre meine Frage, ob ihr euch jetzt überhaupt noch auf irgendeine Art und Weise verortet in diesen ganzen Genres, wenn ja wo, und inwiefern für euch diese Genres überhaupt zusammenhängen?
Der fühlbar größte Bruch war ja von der ersten zur zweiten Platte, könnte man sagen. Letztendlich auch von der zweiten zur dritten, wir haben das aber nie als wirklich so harten Bruch wahrgenommen, waren da so ein bisschen naiv, glaube ich, sondern haben so unseren Kosmos, in dem wir uns bewegen, musikalischer Natur, haben das so als allgemeingültig gesehen, was natürlich nicht der Fall ist, ne? Also nur weil wir in einer bestimmten Art und Weise Musik sozialisiert sind, sind natürlich nicht sämtliche Leute um uns herum auch genauso Musik sozialisiert. Überhaupt nichts Wertendes, ne? Die Brüche, die stattgefunden haben, wirken für uns eben nicht wie Brüche, sondern wie eine ganz normale Entwicklung, überhaupt nicht so radikal eigentlich. Von außen werden die allerdings dann auch gerne mal als, sagen wir mal, härtere Brüche wahrgenommen, was nachvollziehbar ist, aber so nicht Intention ist.
Ja, es ist eher keine bewusste Handlung gewesen, jetzt irgendwelchen Leuten von Kopf zu stoßen, weil man jetzt zur ersten Platte etwas macht, was deutschsprachig ist oder ein bestimmtes Genre erfüllt. Aber letztendlich ist es so, dass man irgendwie Musik interessiert ist und natürlich auch alle Einflüsse, die man persönlich hat, jeder einzelne von uns damit einfließt. Und es ist nie bewusst gesagt wurde, jetzt machen wir diese Platte, jetzt machen wir jene Platte oder jetzt muss das so oder so oder so oder so klingen. Das sind Sachen, die in so einem Prozess automatisch entstehen nach einem bestimmten Zeitraum.
Du hast jetzt gerade von Brüchen gesprochen, die man euch von außen so zuschreibt, fand ich jetzt gar nicht so. Also ich kenne die Alben dazwischen nicht unbedingt so gut, aber ich fand jetzt gerade dieses Streetlife, da verbindet ihr ja alles perfekt. Also da ist Krautrock drin, da ist Elektronik schon ein bisschen im Vordergrund auch, aber trotzdem, ja, finde ich jetzt nicht, dass ihr so also eindeutig jetzt Schubladen abdeckt und man euch dann nachher vorwerfen kann, naja, ihr springt von Genre zu Genre. Also deswegen ja auch meine Frage, inwiefern das für euch eben alles auch so zusammengehört und aufeinander auch sich bezieht.
Natürlich, klar, das da gebe ich dir total recht. Das ist aber deine Wahrnehmung ist nicht die Wahrnehmung der meisten Leute, beziehungsweise es ist auch so, durch eine immer weiter ausgedehnte Genrevielfalt, die dadurch entsteht, dass einfach auch neue Genres kreiert werden, entstehen und so weiter, hat man es als Musikhörer jetzt sagen wir mal heutzutage unheimlich schwer, sich zu verorten beziehungsweise die Plattensammlung zu sortieren. Ich kenne das selber von mir, dass ich da Probleme mit habe. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass so eine bestimmte Kategorisierung in irgendeiner Art und Weise vonnöten ist, um den Musikkosmos noch zu verstehen. Und da passen wir halt nicht rein. Das ist halt nicht wirklich katalogisierbar. Das ist, und das finden manche gut, manche finden scheiße, aber das ist ja im Leben sowieso immer so.
Seit 2007 seid ihr nicht mehr mit dem Sänger Thomas Mahmut zusammen. Ihr habt jetzt ganz viele, ja, Gäste, kann man sagen, ne, die dann für bestimmte Alben und auch auf Tour dabei sind. War das eine konkrete Entscheidung? Wir probieren es jetzt ohne, weil es passt ja auch zu den stark instrumentellen Stücken ganz gut, eben nicht sich auf so einen Frontmann oder Frontfrau zu konzentrieren.
Ja, es ist natürlich schade, dass Thomas damals gegangen ist, aber dann war dann auch klar, das geht jetzt auch, man wird keinen Ersatz suchen für ihn. Jemanden, der quasi seine Rolle in dem Konglomerat übernimmt. Das war eigentlich auch klar, dass man jetzt nicht noch einen Sänger sucht oder so. Dass wir normal weitermachen wie bisher und dann halt, wenn es nötig ist oder wenn man einen ein Stück hat, wo ein Gesang passt oder eine bestimmte Vorstellung hat, wie jetzt mit dem Chris, mit dem wir jetzt auf der letzten Platte zusammengearbeitet haben. Da war halt auch von vornherein klar, dass wir gerne schon länger mal ein Lied mit ihm zusammen machen wollen. Und das ist, die Idee gibt es schon lange und jetzt kam die Zeit, jetzt gab es halt die Stücke, bei denen er halt mitsingen konnte.
Ja, man schreibt Stücke und bei manchen Stücken merkt man, okay, hier fehlt jetzt eine bestimmte Form von Synthesizer, eine bestimmte Form von Gitarre. Dann wird geguckt, wo man das herbesorgen kann, um das aufzunehmen. Und bei anderen Stücken ist es eben so, dass man merkt, hier fehlt Gesang. Ne? Und sich dann überlegt, was könnte da Gesang nicht passen und dann danach die Leute aussucht. Eben genau wie du sagst, nicht, es war klar, kein Sänger als fester Bestandteil der Band, weil es eben letztendlich auch so ein bisschen einschränkt. Ne? Also jetzt gerade mit Thomas, super Sänger, aber halt sehr charakteristisch von der Stimme, was bestimmte Stimmungen nicht möglich gemacht hätte. Ne? Und genauso, wir limitieren uns ja auch nicht auf unser Instrumentarium. Wenn bei irgendeinem Stück kein Schlagzeug dabei ist, ist kein Schlagzeug dabei. Wenn irgendwo eine Gitarre nicht vonnöten ist, fliegt die raus und so weiter. Also die Starrheit, die eine Band gerne hat, wenn das klar strukturiert ist, wer was macht, das war uns nach der Trennung von Thomas war uns klar, dass wir das nicht mehr wollen.
Aber wie entscheidet ihr das, ob jetzt eine Gitarre rein soll oder nicht und ob gesungen wird oder nicht? Wie entsteht so ein Song dann?
Da wir ein sehr basisdemokratischer Haufen sind, wird das ausdiskutiert letztendlich. Aber
gibt es da Präferenzen? Also einer sagt, will unbedingt, du willst immer das Schlagzeug drin haben?
Es gibt immer, letztendlich ist das auch total logisch dann. Also wenn ein Stück Musik entsteht, dann wird das irgendwie erstmal voll gemacht oder da ist wenig drin und dann hört man einfach, oder das ist die logische Konsequenz, wenn etwas schon fast fertig klingt oder nicht fast fertig, dann gibt es irgendwie Klang XY, sei es Gitarre, sei es Synthesizer, sei es Percussion oder sonst irgendwas, was dann hinzugefügt wird und dann ist das ja fast schon geschriebenes Gesetz. Und dann, ja. Also letztendlich so in so kleinen Details oder so, da kann man sich vielleicht noch, ob nun Streicher lauter oder leiser sind, so, das ist dann so in den letzten Zügen, bevor ein Stück dann fertig ist, werden solche Sachen dann manchmal auch sehr hart diskutiert. Aber letztendlich ist eigentlich klipp und klar, was da hingehört und was da nichts zu suchen hat. Also das ist,
absolut. Es ist wie eine Gesetzmäßigkeit da. Das ist irgendwie jetzt interessant, wo du das fragst, sich darüber Gedanken zu machen. Weil es ist in irgendeiner Art und Weise, hat man nicht einmal eine Diskussion darüber, was jetzt wie, wo, wann rein gehört. Wie gesagt, es gibt dann um 2 Dezibel Streicher lauter, leiser, da wird sich dann drüber gestritten. Aber es besteht nie eine Frage tatsächlich, ob jetzt irgendwie da jetzt keine Streicher hingehören oder Streicher hingehören oder ob da Drums reingehören. Das ist irgendwie, ich glaube, das sind so universal, vielleicht imaginiere ich mir das recht, aber wahrscheinlich sind es universelle Gesetzmäßigkeiten des guten Geschmacks oder sowas. Ne? Das ist so genau wie am englischen Königshaus klar ist, dass man nicht mit einem braunen Anzug zu Tische geht. Irgendwie. Was soll ich meinen? Also das sind, glaube ich, und das ist jetzt nicht, dass man sich da was einbildet oder das soll jetzt nicht in irgendeiner Weise arrogant rüberkommen. Es gibt einfach Regeln, ein Regelwerk, ein musikalisches. Zumindest in dem Bereich alternativer Popmusik, in dem wir uns bewegen. Da gibt es Regeln. Vielleicht ein Fehler, dass wir bisher die noch nicht gebrochen haben. Ne? Das wäre ja dann die nächste Frage, ob es vielleicht interessant wäre, eben mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten, denen wir offenkundig unterliegen, einfach damit mal zu brechen. Ne? Aber ist dann auch wieder die Frage, ob man darauf Lust hat. Eigentlich macht uns das auch Spaß, so zu arbeiten. Und das ist ja die Grundmotivation, dann ist das halt so.
Welche Geschichten erzählt ihr, wenn kein Text dabei ist? Habt ihr dann trotzdem irgendwelche Bilder oder eine Story im Kopf, die ihr versucht, durch Instrumente auszudrücken? Oder ist es dann ein ganz anderes Level? Weil Text, ihr seid nicht textlastig, ohne Frage. Also das spielt gar keine große Rolle.
Oft würde ich fast behaupten, oder ich sage einfach mal, dass es oft dann auch einfach, ist man natürlich auch inspiriert von, erster Linie von anderer Musik. Also, oder bestimmten musikgeschichtlichen Phänomenen in der Vergangenheit. Das ist dann, sei es New Wave, sei es Krautrock, das sind alles Sachen, die damit einhergehen, dass die einen bestimmten Inhalt oder der Inhalt, der da zu den Zeiten, zu bestimmten Zeiten immer bestimmten Genres transportiert wurde, ist nicht ausschließlich kommerzielle Popmusik zu machen, sondern da gibt es immer irgendeine Geschichte, Kulturgeschichte dahinter, die eine Bewegung in Gang gesetzt hat und was sich dann so aufgerollt hat. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen die Herangehensweise, jetzt nicht zwingend kommerziell auswertbare Popmusik zu machen, sondern einfach Musik, die einen interessiert, mit der man sich schon immer irgendwie beschäftigt hat und mal, sei es Techno, sei es New Wave, sei es Krautrock, sei es anderes. Und das sind letztendlich vom Kern her, haben die auch alle einen ähnlichen Ursprung, oder zumindest was bestimmte subversivere Musikgenres angeht, haben die einen Inhalt, der jetzt eher Außenseitertum darstellt als jetzt Konformität oder so.
Also alleine durch die Instrumentierung oder den Klang des Songs kann man das schon darstellen. Also, ja, würde ich zustimmen.
Ja, schon. Also es ist jetzt, ob man jetzt eine Gitarre leise dreht, laut dreht, Schlagzeug wild und unwill. Also das ist ja immer klingt es entweder nach was Gewollten oder nach was Ungewollten. Und ich finde aber so eine reflektive Art, mit Musikgeschichte umzugehen und das dann in irgendeiner Weise mit der eigenen Musik so zu vereinen, weil das fließt ja, also ein Einfluss, da kann sich ja letztendlich niemand gegen, also jeder Musiker, jeder, der sich in irgendeiner Weise kreativ beschäftigt, da wird halt von darüber beeinflusst, bewusst oder auch unbewusst. Also, ich finde es halt nur gut und irgendwie auch angenehm zu sehen, wenn man, auch gerade wenn man zu viert ist, dass es da so einen reflektiven Austausch gibt. Ne? Also dass man über jetzt nicht nur irgendwie die Musik anmacht und feiern und ein Bier trinkt dazu, sondern es gibt dann immer auch irgendwelche Geschichten dahinter, die man auch verfolgt.
Aber ich finde jetzt, dass gerade der Opener Chain of Command ein Beispiel dafür ist, für ein Stück, das ja extrem massentauglich ist. Ne? Also wo jetzt, finde ich, nichts Subversives rausschimmert. Also es ist alles drin. Also das andere ist auch auf dem Album, aber gerade der Opener und vielleicht sogar der letzte Song sind ja so die tanzbarsten Stücke, womit ihr auch so eine Klammer gebildet habt vielleicht, so einen fröhlichen Einstieg, fröhlichen Ausstieg. Ja, die Entstehungsgeschichte zu dem Song, gibt es ja einen Clip dazu, ist auch ganz lustig.
Die Ironie ist sichtbar in dem Clip zu dem Chain of Command, ne?
Nicht wirklich? Okay. Oder erklärst trotzdem?
Nein, das soll auch so stehen, wie es steht, aber es war...
Also es war nicht so ein schöner Zufall, dass da einfach mal jemand, euer Pianist...
Doch, das war wirklich so.
Also schön,
das
war, genialen Gitarre.
Nee, wir waren... letztendlich ein größter Teil dessen stimmt auch. Ne? Wir waren in der Session und der Pianist saß am Klavier so wie in der Pause bei den Aufnahmen im Sun Studio Elvis Presley auf einmal angefangen hat, gute Musik zu machen, ne? Und dann da zugegriffen wurde. Es war eben so ein schöner Moment, dass man eben gar nicht bewusst gearbeitet hat, sondern dass er saß am Klavier und hat rumgeträllert, ne? Und das war für uns direkt, wow, das ist super, einfach. Ne?
Das sind wie bei Light My Fire von den Doors, ne? War doch auch diese Anfangsmelodie.
Genau, exakt. Es gibt es so ein paar Momente in der Musikgeschichte, wo
Sachen zufällig entstehen, einfach, die einfach überhaupt nicht bewusst geplant sind. Also, das sind ja auch immer die besten Momente, also die kann man ja auch gar nicht generieren. Man kann jetzt auch nicht sagen, was passiert denn so oder sowas, aber dann ist es in einem guten Moment, ist einer aufmerksam und merkt, aha, guck mal da, das müssen jetzt irgendwie, so diese zwei Takte oder diese vier Takte, die sind perfekt, so, das müssen wir jetzt so nehmen.
Das ist ja, wenn wir betreiben ja auch ein Studio, man kennt es auch von sich selber als Musiker, der in einem Studio aufnimmt, ist immer wieder verblüffend, dass Leute spielen und sobald Aufnahme gedrückt wird, spielen die Leute 30% schlechter, das ist einfach so.
Ist
das
im Sport auch so, im Wettkampf.
Ja, das ist halt einfach so. Und das bedarf extrem viel Training, da eben dahin zu kommen, punktiert abzurufen. Ne? Und wenn man eben nicht so viel trainiert, muss man da nach Knabröllum gehen und sagen, Fehler ist King, letztendlich. Ne? Also das ist eben der Moment, der Zufall, dass man aus Versehen irgendwas mitschneidet oder was falsch verkabelt und da was raus. Und das sind dann letztendlich irgendwie die schönen Momente, ne? Wo man auch vor allen Dingen nicht immer Akkord während sich selber hört, weil das ja langweilig ist natürlich. Und man kennt ja sich als Musiker, kennt man ja. Das ist ja, man kann ja auch nicht sein ganzes Leben lang nur Beatles hören oder so. Also jetzt Beatles ein bisschen mal hochgegriffen, aber es ist halt, das sind Zufälle sind wichtig und das war letztendlich ein Zufall, genau.
Ich finde das Video auch ganz interessant dazu. Sowieso, eure Videos sind ziemlich stark. Wahrscheinlich steckt da sehr viel Arbeit drin, könnt ihr auch vielleicht noch was dazu erzählen. Und also das Video von Chain of Command sieht man einen Mann, würde ich sagen, von hinten im Hoodie, also Kapuze hoch, am Strand entlang läuft und zwar den ganzen Song über. Ist, also ja, schön und langweilig.
Ja.
Mehr soll es auch nicht sein.
Nein, also ich lasse Sachen immer eigentlich ganz gerne so stehen, wie sie sind, aber letztendlich ist es, passt es natürlich total zu der Stimmung des Songs. Das Klavier, es passt natürlich auch bewusst zu dem Genre, was da quasi gemeint ist. Und letztendlich soll der Fokus auch nur auf der Musik sein. Und es gibt immer, oder gerade bei so Videokunst oder Musikvideos, ist es ja oft so, dass es mittlerweile ja, oder dass das ja quasi so das neue Plattencover, das neue Erscheinungsbild irgendeiner Band oder eines Künstlers ist. Das ist quasi das Plattencover ersetzt. Und da fand ich es jetzt gerade bei Chain of Command einfach wichtig, dass einfach nichts eigentlich von der Musik ablenkt. Sonst sind Musikvideos ja so geschnitten, dass sie entweder so einen eigenen Inhalt wiedergeben und die Musik da quasi so der Soundtrack zu ist. Und das sollte eigentlich jetzt bei Chain of Command eher andersrum sein. Also dass quasi die Musik der Soundtrack ist zu den Bildern. Und und wer mag keine Strandspaziergänge? Ne?
Ja, aber ich habe noch was vergessen, weil so langweilig ist es doch nicht. Weil ich glaube, in jedem Takt wird so eine Hundertstel oder ein Bruchteil von einer Sekunde nochmal so ein Bildschnipsel auf den Rücken dieses Mannes projiziert. Und das ist dann alles Mögliche, irgendwelche Grafiken, Figuren, Tiere, bunt. Erinnert mich ein bisschen an diesen Gag bei Fight Club war das im Abspann, wo sie plötzlich so eine ganz kurzen, riesigen Penis oder eine Pornoszene, genau. Und man denkt, hab ich das richtig gesehen? Hast du das auch gesehen? Genau, also das ist was sich dann eher so ins Unterbewusstsein einschmuggeln könnte, was man nicht klar benennen kann. Also
klar, natürlich sind da Sachen versteckt quasi, die einen vielleicht auch dazu, also wenn man jetzt nur rein visuell sich das Video anguckt, die vielleicht dazu führen können, sich das Ganze nochmal von vorne angucken zu wollen und beziehungsweise sich die Musik nochmal von vorne anhören zu wollen. Und das ist letztendlich auch ein Stilmittel. Und das ist auch letztendlich, das sind in den Konzerten haben wir auch Visuals dabei und das ist halt auch ein Teil der Visuals, die quasi auf den Konzerten gezeigt werden.
Ein anderes Video, Try, Thought We Might, was heißt das eigentlich übersetzt? Das konnte ich nicht so ganz verstehen.
Redewendung. Okay. Ich erwischte. Also mich auf jeden Fall auf den falschen Fuß. Redewendung steht für
Chris hat den Text geschrieben, deswegen ist er.
Also man könnte trotzdem wissen, was in den eigenen Text passiert. Vielleicht skippen wir die.
Das ist ja nicht mein eigener Text, deswegen soll ich.
Ja, aber was auf der eigenen Platte gesungen wird.
Ich meine, letztendlich, ja, klar, geht es halt. Also, wenn man es nicht als Redewendung versteht, ist es natürlich, besingt er da irgendeine Beziehung, die wackelig ist und an der man irgendwie nochmal arbeiten muss.
So habe ich, so deute ich den Text. Ich finde das ganz ehrlich, ich finde, das ist doch einfach die Textgeschichte raus. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, dass da habe ich jetzt Probleme mit irgendwie.
Ja, also ich wollte nur den Titel, also wissen, was der Titel bedeutet.
Eben, da geht es nämlich schon los. Und ich habe, also, da sitzt jetzt hier, also bei mir auf jeden Fall, ich bin der Falsche, weil also, wir beide. Ist halt, das ist jetzt nicht fürs Interview, oder? Das, wir sind halt Texte entsetzlich egal, einfach. Also, die werden für mich interessant, wenn es in irgendeiner Art und Weise politisch wird, aber obwohl so egal sind sie mir auch nicht, aber irgendwie, es ist das Letzte, woran ich wo ich nachgucke tatsächlich, wenn ich eine CD von anderen Leuten höre, was da gesungen wird. Also, ja.
Es ist ja auch auf Englisch und so ein bisschen im Hintergrund. Ist, ja, also, ist mir auch schon klar, dass es jetzt nicht das Wichtigste an dem Song ist. Aber also ich finde das Video so wunderschön. Also wiederum ein junger Mann in der Hauptrolle, ein Skater. Weiß nicht, in welcher Stadt, Köln vielleicht, oder wo er lebt. Ja, also man begleitet diesen Mann quasi so in seinem Tag. Und er verbringt diesen Tag eigentlich nur mit seinem Board, aber ist glücklich dabei. Und es hat auch wieder was von diesem einsamen Wolf, der halt so da sein Dasein fristet. Insofern finde ich es ganz spannend, dass es jetzt dann doch um Beziehungen gehen soll. Weil das, ja, das kommt da gar nicht raus. Er scheint so zufrieden mit sich selbst zu sein und mit seinem Skateboard. Also wie kommt ihr auf die Geschichte? Kennt ihr den persönlich? Wer ist das?
Freund von uns, der so eine längere Geschichte hat mit unserem Umfeld und ein wahnsinniger Freak ist, ganz unikate, verrückte Person, die auch gleichzeitig noch wahnsinnig gut Skateboard fahren kann. Das ist jetzt in dem Video nicht so tierisch raushängen, alles aber alles in Ordnung.
Das gehörte der auch nicht hin.
Nee, gehörte auch nicht hin, ne? Genau, aber einfach so ein. Ich kann mich daran erinnern, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, da ist er in Köln an uns mit seinem Skateboard vorbeigefahren. Und es gibt so. Man ist selber auch früher Skateboard gefahren, es gibt eben so eine Sache, die hat jetzt nicht was direkt mit dem Trick, mit einem spezifischen Trick zu tun, sondern mit dem Style, wie jemand Skateboard fährt. Und der ist an uns vorbeigefahren, in einem Affenzahn. Und das hatte eine unglaubliche Anmut und Grandezza. Und dann hat man ihn über Umwege kennengelernt und so weiter und ein paar Mal sich die Nächte um die Ohren gehauen und irgendwie war das dann irgendwie, passte der Typ irgendwie zu dem Song genau, und wir hatten dann eben Lust, mit ihm ein Video zu machen, das ist dabei entstanden.
Ist auf jeden Fall sehr schön geworden, also wirklich auch filmerisch ein Kunstwerk. Das letzte und dritte Video von dem Song, jetzt kommen wir wieder über den Titel, ich weiß noch nicht mal, wie ich es aussprechen soll, Englisch oder Deutsch, VSOP oder VSOP?
VSOP.
Ist ja klar, dass ich jetzt frage, was diese Abkürzung bedeutet. Also es gibt verschiedene Antwortmöglichkeiten, so Standardbezeichnungen.
Hat was mit einem Reifungsprozess zu tun. Ne? Ich will mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Very Special
OP.
Very Special OP, yeah. Genau. Ja.
Okay, also da geht es um Brandy, ne?
Genau.
Also so eine Auszeichnung für einen gut gereiften Alkohol. Okay. Hm. Unter dem Gesichtspunkt Video schwarz-weiß, das ist jetzt eher trist. Also die anderen beiden sind ja so lethargische Lebensfreunde, würde ich sagen. Also ruhig und glücklich. Da liegt wirklich die Trennung quasi in der Luft bei dem Song. Also man sieht auch ein Abspann von einem Film. Auch interessant, ihr fangt von hinten an, also ihr fangt mit dem Ende an, geht aber dann auch nicht wirklich zum Anfang hin. Also man weiß gar nicht, was war da in dem Film, was soll das?
Ja, das ist war auch gut. Ich habe quasi dieses Material, was ja einfach wunderschön ist, dieses auf 16 mm gedrehte Material. War irgendwie klar, dass es auch super gut zu dem Song halt passt und da auch diese Stimmung, die jetzt der Gesang da macht in dem Lied, dass es etwas ist, was schon auch in irgendeiner Weise emotional ist, nenne ich es mal. Und dass man letztendlich oder das ist dann quasi ein Abspann oder dass es quasi der Abspann eines fiktiven Films ist, da finde ich Gedanken einfach ganz gut dran, dass man da so ein bisschen in etwas reingestoßen wird, was eigentlich schon stattgefunden hat, wovon aber nicht klar ist, ob es jetzt gerade in diesem Moment nochmal quasi statt. Also die bei Endcredits finde ich ja das Schöne, dass in den letzten Jahren einfach quasi in dem Abspann, in dem der Abspann dient ja auch eines Films, dient ja auch viel oft dazu, sowieso erstmal die Leute zu kreditieren, die an dem Werk beteiligt sind, und dann irgendwie wird er ja auch oft genutzt, um das ist nochmal so ein eigenes Genre für sich, also es gibt den Vorspann, es gibt den Hauptfilm und dann gibt es den Abspann, und in den letzten Jahren sind einfach schöne Sachen, gibt es total viele schöne Abspanne, die einem quasi den Film, der noch gar nicht fertig ist, weiter gucken lässt. Und, oder man bleibt im Kino, viele bleiben dann im Kino nochmal sitzen irgendwie. Und das ist nochmal so ein Zusatz hinten weg. Und das war letztendlich die Idee, mit dem Song ähnlich umzugehen. Das ist ist einfach, dass man sich Fragen stellt, während man quasi ein Video guckt und gegebenenfalls sich das Ganze nochmal von vorne angucken muss. Also die Herangehensweise an Musik finde ich auch. Also man macht ein Lied einfach nochmal an, weil es einem gefällt oder weil man irgendwas nicht verstanden hat oder denkt, Moment mal, da war irgendwas, war das eine Gitarre oder war das Instrument XY?
Und ist das alles frei erfunden, was da durchläuft, die Namen? Also das ist ja unglaublich lang, 4 Minuten, 3 Minuten.
Das ist frei erfunden. Also die Namen sind frei erfunden, aber die Berufsbezeichnungen sind quasi aus der Zeit, also das ist alles fiktiv. Und was ich, es gab ja, find das halt schön, weil wenn man irgendwie auch gemerkt hat, dass das Erste, nachdem Leute, die dieses Video gesehen haben, haben gefragt, was ist denn das für ein Film? Und den Film gibt es halt nicht. Und das ist so ein Effekt, der eigentlich ganz schön ist. Man lockt die Leute auf eine falsche Fährte und gibt dann immer, gibt keine Erklärung. Man wird dann immer damit allein gelassen. Dann muss man halt gucken. Finde ich gut. Also weil die Bilder auch echt schön sind. Und letztendlich diese Kreditierung von Leuten, die an Werken generell beteiligt sind, ist ja auch sowieso sehr wichtig, egal was es ist.
Ganz kurze letzte Frage. Ich habe ganz stark rausgehört, Anspielung auf Daft Punk auf dem Album. Ihr nicht? Okay, dann erübrigt sich jetzt die Frage, wer von euch Daft Punk-Fan ist. Ja, Daft Punk und Roxy-Music-Anspielung gibt es ja auch durch den Titel Street Life, aber gut, ihr hattet das jetzt nicht so konkret im Gespräch.
Ist man auch Daft Punk inspiriert, ne? Und Roxy-Music.
Also gerade bei Chain of Command zum Beispiel.
Wegen den 4 Chords, die da rumrühren.
Ich glaube, diese E-Gitarre von Daft Punk kommt da irgendwann gegen Ende.
So, gute
das könnte aus dem Daft Punk-Stück einfach gesendet
werden. So gute Melodien haben die aber noch nicht geschrieben, oder?
Die sind doch schon gar nicht so schlecht. Also.
Nee, aber ich weiß, das ist ein ähnlicher Sound. Also es ist so, aber es war überhaupt nicht bewusst. Also es gibt, also das ist also dieses, das ist, welcher Synth ist das? Ich glaube, der Pro 1, der Sequential Circus, den Daft Punk, also auch auf ihren Platten mit dem Sound quasi featuren. So, und es ist überhaupt nicht bewusst.
Also zufällig habt ihr dann beide den gleichen Sound.
Auch so Synthesizer-Nostalgiker. Ja, genau. Und da das, genau, das ja, also, ja.
Ja, also das war überhaupt nicht. Also wir wollten halt diesen Sequential Circuits Pro One Sound benutzen, weil der so schön prägend ist. Und und wie gesagt, Daft Punk, die sind ja auch so, weil die eben ein tolles Gerät haben, dann wird das eingesetzt. Und genau dieser Klang, der spezifisch ist, was jetzt ja in dem Fall Daft Punk und dieser Synthi-Sound, ja, wir haben ihn halt auch benutzt, ja, aber ohne dabei an Daft Punk zu denken, sondern an diesen Synthesizer.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Franz Wagner.